Ich begrüße euch ganz herzlich alle hier an diesem Morgen, zu diesem Abendmahl, zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Und ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, dann seid ihr auch genau am richtigen Platz. New York ist eine Stadt, in der ich eigentlich noch nie richtig war, außer bei einer Zwischenlandung aus technischen Defekten. Dann habe ich irgendein Hotel von innen gesehen und nichts von der Stadt. Aber eine Stadt, von der man sagt, dass sie viele Geschichten schreibt und ebenso auch diese Geschichte, die wirklich stattgefunden hat im Jahr 1984. Eine tolle Geschichte. Und zwar ist das die Geschichte von einem Cop, einem Polizisten, Robert Cunningham. Seit 30 Jahren ist er Polizist in seinem Revier, in einem Revier dort in New York. Und er hat auch ein Lieblingsrestaurant, eine Pizzeria, wo er immer hingeht und dort Mittag isst. Und da ist er regelmäßiger Gast. Und man kennt sich, man kennt das Personal, es ist wie eine Familie. Jede Woche füllt 1984 Robert Cunningham seinen Lottoschein aus, als er dort bei seiner Pizza sitzt. Und er ist wohl einer, der kein System spielt, auch nicht seine Zahlen hat, sondern er denkt sich einfach Zahlen aus und so ruft er der Kellnerin zu: Ich brauche noch drei Zahlen. Nenn mir drei Zahlen. Und er sagt: Wenn ich gewinne, dann kriegst du die Hälfte, weil das sind ja dann deine drei Zahlen. Und sie sagt ihm, ruft ihm drei Zahlen zu und die beiden gehen lachend auseinander. War das nun ein Witz oder war das ein Versprechen? Ein Versprechen ist leicht gegeben und manchmal auch leichtfertig gegeben. Es kann eine Form der Höflichkeit sein, es kann todernst gemeint sein. Und um ein Versprechen, und wenn es ernst gemeint ist und mit Gott zu tun hat, dann nennen wir es eine Verheißung. Um so ein Versprechen geht es in diesem Bibeltext, den wir heute behandeln wollen. Und da könnt ihr gerne zu euren Bibeln greifen, so ihr welche parat habt, und geht in das erste Buch Mose. Das ist relativ leicht gefunden, das ist gleich am Anfang. Im ersten Buch Mose oder Genesis bei anderen Bibeln, Kapitel 18, haben wir einen faszinierenden Bericht und wir werden gleich erfahren im Laufe der Predigt, was dieser Bericht mit unserem Abendmahl zu tun hat und vielleicht auch mit unserem persönlichen Leben. 1. Mose 18, ihr könnt gerne mitlesen. Es geht gleich am Anfang los. Und der Herr erschien ihm, Klammer auf, Abraham, Klammer zu, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah sie, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter diesem Baum. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich, aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Schöner Text. Gott kommt zu Abraham. Das macht der Text hier ganz klar. Gott kommt zu Abraham, eine wunderbare Geschichte. Er kommt nicht das erste Mal. Abraham scheint zu wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Die Art, wie er hier die Gastfreundschaft anbietet und pflegt, geht über einen normalen erwarteten oder unerwarteten Besuch hinaus. Er zieht das volle Programm ab. Mehrere Indikatoren, Hinweise in dem Text machen uns das klar. Er rennt den Gästen entgegen, das machte man nur bei besonderen Gästen. Er wirft sich auf die Erde. Er schlachtet ein teures Rind. Er bedient eigenhändig, sagt der Text. Die Geschichte beginnt ja mit dem Satz: Der Herr erschien Abraham, Vers 1. Und er erscheint ihm, er kommt zu ihm mit einem Versprechen, mit einer Verheißung. Und genau genommen kommt Gott mit der Erneuerung eines Versprechens. Denn nur 6 Verse zuvor, das haben wir nicht gelesen, also ihr geht einfach 6 Verse zurück, kommt ihr ins Kapitel 17 an das Ende, Vers 21, hatte Gott dem Abraham dieses Versprechen bereits gegeben. Da steht: Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Das Versprechen war bereits gegeben. So wichtig ist Gott diese Botschaft, dass er sie selber wiederholt. Er selber kommt, um sie dem Abraham nochmal zu sagen. Also handelt es sich um ein Versprechen, das Abraham an dieser Stelle offensichtlich nicht zum ersten Mal hört oder umgekehrt, dass er beim ersten Hören nicht so richtig ernst genommen hat. Ein Versprechen, vielleicht wie das zwischen der Kellnerin Phyllis und dem Polizisten Robert. Wenn ich gewinne, kriegst du die Hälfte von meinem Gewinn. Puh. Ha, 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 der Tag geht weiter. Hier geht man auch mit einem Lachen auseinander. Auch hier handelt es sich um ein Versprechen, das zumindest Sarah zum Lachen bringt, verständlicherweise. Verständlicherweise, wenn ich das so sagen darf. Sarah bringt das ja ungeschminkt, sagen wir mal, zum Ausdruck und auch auf den Punkt. Nun bin ich alt und soll noch der Liebe pflegen und Abraham kommt auch nicht besser weg. Und der ist auch alt, sagt sie. Da kann man schon mal ein bisschen schmunzeln. Aber dieser Satz hier sagt mehr als, in ihm habe ich etwas anderes noch entdeckt. Das Ganze ist ja eingebettet in eine Menge orientalische Höflichkeit, Gastfreundschaft, alles so blumig, auch die Sprache. Wenn wir das mal rausnehmen, konstruieren wir ein neues Gespräch. Also es ist ein kleiner Versuch, den ich hier mache. Ich konstruiere jetzt mal ein Gespräch zwischen Gott und Abraham, wie sie da jetzt sitzen und essen unterm Baum. So ganz ungeschützt. Mein Vater hat sowas immer genannt, geheiligte Fantasie. Ne? Also die beiden unterhalten sich und ich nehme an, dass da noch ein paar mehr Leute am Tisch saßen. Da kamen ja drei und dann waren vielleicht noch vom Gesinde welche oder ich weiß nicht, wie viele da saßen. Und es geht um den Tisch rum, man unterhält sich erstmal, ganz schön heißes Wetter heute und so. Wie es am Tisch so zugeht, Mahlgemeinschaft. Und dann stelle ich mir Folgendes vor. Folgender Dialog, als der Herr sich rüberbeugt und mit Abraham spricht. Das ist jetzt das, was in der Bibel nicht drin steht. Ne? Der lehnt sich dann rüber und sagt so, Abraham, ja Herr, Abraham, du weißt doch, wegen vor 3 Monaten, du erinnerst dich noch, vor 3 Monaten, da habe ich doch zu dir gesprochen. Ja, Herr, klar. Ja, ich erinnere mich, vor 3 Monaten, das war die Sache mit dem Bund, mit dem großen Volk und mit der Beschneidung und so. Ne? Genau, Abraham. Abraham, was brauchen wir für ein großes Volk? Und Abraham, viele Menschen. Menschen, wir brauchen viele Menschen. Gut, Abraham, wir brauchen viele Menschen. Abraham, wie kommt man zu vielen Menschen? Wie meinst du das jetzt? Dann fragen wir es anders. Wie gibt es ein neues Menschlein? Ja, wie, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Das weißt du doch, du hast es doch erfunden. Ne? Und der Herr sagt zu Abraham, Abraham, muss ich dir die Sache mit den Bienen und den Blümelein nochmal erklären? Nein. Ja, worauf wartest du dann noch? Das ist der Dialog, der hier stattgefunden hat. Und ich kann das auch euch beweisen, dass das so war. Gott sagt zu ihm, stell dich nicht dumm, Abraham, du weißt genau, wovon ich rede. Wovon redet er? An dieser Stelle geht es ja weiter mit unserem Vers 10 in dem Abschnitt. Gott spricht auffällig laut diese Worte. So stelle ich mir das vor. Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, schwanger sein, einen Sohn haben. Und das hört sie dann ja. Dann hihihihi. Jetzt wisst ihr, warum Gott nochmal selber 3 Monate später bei Abraham zu Besuch kommen musste. Das ist der wahre Grund. 3 Monate waren vergangen, also die Kommentare sagen, es sind ungefähr 3 Monate dazwischen gewesen. Und wir haben ja eben gelesen, er hatte ihm schon gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Nach 3 Monaten kommt er persönlich vorbei und was muss er ihm beibringen? Dass er es so gemeint hat. Er muss ihm beibringen, das war kein Scherz. Er muss Abraham beibringen, diese Verheißung, die gilt und ich bin jetzt extra gekommen, um dir zu sagen, wie man kleine Menschlein macht. Weil du offensichtlich diese Verheißung noch nicht in die Tat umgesetzt hast. Was war passiert? Ich weiß nicht, ob er Sarah davon erzählt hat. Aber irgendwie war das passiert, was bei uns auch passiert mit den Verheißungen, die uns Gott gibt. Wir vergeistlichen sie. Er hat das wahrscheinlich spiritualisiert. Das war eine symbolische Aussage. Merkt man daran, dass er dann versucht, das auf allerlei andere Trickserei dann noch zu schaffen, zu diesem Sohn zu kommen, hat er ja schon versucht. Wir vergeistlichen das. Dann kommt Gott extra zu ihm und sagt, eine Verheißung, die du bekommst, hängt auch davon ab, dass du sie in Anspruch nimmst und dass du mitarbeitest und deinen Teil dazu beiträgst. Das ist das Erste und das Wichtige, was wir lernen. Das ist der Ertrag, den wir im Hinterkopf behalten von dieser Geschichte. Eine Verheißung muss gelebt werden, um zu zeigen, dass sie geglaubt wird. Sonst ist sie nämlich keine Verheißung, sondern ein Orakel. Und nun versuchen wir, die Brücke zu schlagen zu uns und zum Abendmahl heute. Sag nicht wieder nachher, das war wieder eine abenteuerliche Brücke, die der Meier da geschlagen hat von Abraham und der Sache mit den Blümelein und Bienchen und dann jetzt zum Abendmahl. Aber ich gebe euch 3 Stichworte. Drei Stichworte und ihr werdet sofort wissen, dass wir mitten im Geschehen sind. Erstes Stichwort, Füße waschen. Zweites Stichwort, Brot brechen, Essen, Mahlgemeinschaft. Drittes Stichwort, Verheißung empfangen oder erneuert bekommen. Das sind drei Stichworte und da sind wir mittendrin im Abendmahl. Sind wir mittendrin bei Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Bei dessen Abendmahl sind die Vorzeichen etwas anders. Da sind es nicht die Menschen, die Gott die Füße waschen, sondern umgekehrt. Sondern Gottes Sohn ist es, der den Menschen die Füße wäscht, aber es werden Füße gewaschen. Da sind es nicht die Jünger, die Jesus am Tisch bedienen, sondern Jesus arrangiert alles und lädt zu Tisch und bedient auch. Er dient. Auch hier wird ein Bund eingegangen, der Bund, dessen Symbol Brot und Wein sind, für das Sterben Christi für uns, wie er selber ausführt. Auch hier wird ein Versprechen gegeben, ja, es wird erneuert. Jesus hatte oftmals vorher erklärt, was es mit seinem Tod auf sich hat. Er hatte mehrmals betont, dass er auferstehen würde. Jedes Mal war dieses Versprechen nicht wirklich gehört worden. Oder vielleicht mit einem Lachen abgetan, wie bei Sarah. Da ist einer, Jesus, der will meine Sünden vergeben. Er will für mich sterben. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Menschen lachen darüber heute, wie auch damals. Sie lachen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass ein Gott auch Füße waschen kann, dienen und schließlich in den Tod gehen kann. Sie lachen, weil sie sich nicht sündig genug fühlen, dass jemand etwas dergleichen tun sollte für sie. Sie lachen über einen Vater, der das Blut seines Sohnes sehen will, weil das brutal ist. Sie lachen über die Verheißung, dass es eine andere Welt geben soll, in der der Sohn Gottes mit uns das Abendmahl einnehmen wird, wenn er wiederkommt. Dieses Lachen hallt durch 2000 Jahre Geschichte und wir kennen den Schmerz dieses Lachens oft genug und haben ihn erlebt am eigenen Leib. Aber nun kann noch etwas anderes passieren. Vielleicht das, was in dem kurzweiligen Dialog zwischen Gott und Abraham ich angedeutet habe. Gott lehnt sich herüber zu einem kleinen Zwiegespräch unter Männern. Und er fragt, weißt du noch, was ich dir versprochen habe? Und dann antworten wir natürlich auch fromm, natürlich wissen wir das. Und dann sagen wir unsere Merkverse auf, was wir gelernt haben und behalten haben. Und dann wird Gott uns fragen, wie er auch Abraham fragte, Abraham, wie oft? Wie oft? Wie oft hast du diese Verheißung in deinem Leben ein- und umgesetzt? Wie oft hast du sie bezogen auf deinen Alltag, auf die Probleme, die dich quälen, auf die Krisen, denen du ausgesetzt bist? Wie oft hast du sie bezogen auf deine Mitmenschen? Das Abendmahl ist ja mehr als nur das erneute Hören alter Formeln. Es mahnt uns, den Glauben zu leben. Deswegen gehen wir von hier ins Leben hinaus und wir kommen aus dem Leben. Und eine schnelle Selbstprüfung unseres eigenen Lebens führt an dieser Stelle effektiv zur Erkenntnis, dass ich Gottes Wort in meinem Alltag nicht genug lebe und auslebe. Man könnte diese schnelle Selbstprüfung folgendermaßen durchführen, ganz praktisch. Frag dich einmal, was hätte sein können, wenn du über all die Dinge, über die du in den letzten 3 Monaten gejammert und geklagt hast und dich beschwert hast, wenn du darüber gebetet hättest. Wobei ich nicht unterstelle, dass wir das nicht machen. Aber wenn wir wirklich konsequent, anstatt zu jammern und zu klagen, beten würden, hätten wahrscheinlich auch die letzten 3 Monate anders aussehen können, mit mehr Präsenz und Möglichkeit Gottes in unserem Leben. Lasst uns den Glauben kräftig leben. Das Versprechen ist da. Warum kann ich das sagen? Warum wird das einen Unterschied machen? Warum sage ich, das Versprechen ist uns gegeben? Das ist der Titel der Predigt. Es kommt darauf an, wer es versprochen hat. Es kommt darauf an, wer es verspricht. Wir haben ja richtig gehört, Menschen versprechen eine ganze Menge und meinen sie es ernst oder nicht. Es kommt darauf an, wer es versprochen hat. Und genauso kam es darauf an 1984 bei den Polizisten. Robert Cunningham. Er hatte der Kellnerin Phyllis die Hälfte des Gewinnes versprochen. Das ist jetzt unser Los. Du hast 3 der 6 Zahlen geliefert. Und ihr habt schon darauf gewartet, ne? Eine Woche später kommt Robert mit seiner Frau und einem solchen Grinsen und bestellt eine Pizza. Die beste Pizza mit allem drum und dran. Und Phyllis bekommt ein Trinkgeld, wie versprochen. 3 Millionen Dollar. Die Geschichte ging damals durch die ganze Presse. Hollywood hat einen ziemlich schlechten Film darüber gemacht. Aber die Geschichte ist wahr. Und er hat sein Versprechen gehalten. Er hat das gemeint. Weder für ihn noch für seine Frau war da eine Sekunde lang ein Zweifel daran, dass er das nicht einhalten müsste. Über 20 Jahre, so haben sie sich geeinigt, hat sie jedes Jahr eine kleine Rente von 150.000 Dollar oder irgendwie so gekriegt. Das war versprochen. Es kommt darauf an, wer es verspricht. Ob das ein Ehrenmann ist oder nicht. Und das Versprechen, was wir erhalten haben, das haben wir von Jesus bekommen. Und er wird es einhalten. Gott hatte dem Abraham seinen Sohn versprochen. Es kommt darauf an, wer es verspricht. Er hat es gehalten. Sarah ist schwanger geworden. Jesus hat versprochen, nach 3 Tagen wieder aufzuerstehen. Er hat es gehalten. Er ist auferstanden. Er hat versprochen, dass er unsere Sünden wegnehmen wird. Es kommt auch hier darauf an, wer es verspricht. Und er wird es halten, wenn wir ihm unsere Sünden geben und ihn vertrauen und loslassen können. Er hält es. Er hat auch versprochen, dass er wiederkommen wird. Es kommt darauf an, wer es verspricht. Er wird es halten. Und nun dürfen wir lernen, wie man eine Verheißung in das Leben hineinbringt und praktisch macht. Und die beste Übung dazu ist bei uns immer noch die Fußwaschung und das Abendmahl. Da üben wir das, dass wir diese Verheißung in Anspruch nehmen. Wenn wir Brot und Wein entgegennehmen, dann sind unsere Sünden vergeben, weil er es versprochen hat. Wenn wir Füße anfassen und waschen und anderen dienen, dann wird sich erfüllen in uns, dass wir lernen, was es bedeutet, für andere da zu sein und können das übersetzen in unseren Alltag und machen das auch. Das wünsche ich uns, dass wir das wieder als Lernende erneuert bekommen, dass ihr hier herausgeht und sagt, die Verheißung wurde in meinem Herzen erneuert, ich kann sie wieder leben. Amen.